Ich bin kein Experte an der Person Winston Churchill, aber ich habe mal gehört, dass er anders war als viele seiner Zeitgenossen. Er stammte aus einer privilegierten Familie und hatte schon im Ersten Weltkrieg eine relativ hohe Stellung in der Regierung gehabt. Aber im Gegensatz zu manch anderen aus der elitären Klasse hat er die normalen Soldaten nicht nur als Zahlen gesehen, nicht nur als Kanonenfutter. Es war ihm nicht egal, dass abertausend Menschen in den Städten und auf den Schlachtfeldern gestorben sind. Es ist leicht, wenn man eine privilegierte Stelle hat, sich wenige Gedanken um die Masse zu machen. Das ist leider zu allen Zeiten so gewesen. Dies ist jetzt die zweite Predigt in der Reihe Persönlichkeiten der Passion. Vor 14 Tagen haben wir das Denken und das Verhalten von Judas Iskariot anhand des Matthäus-Evangeliums betrachtet. Wir haben Grund zu glauben, dass Judas meinte, er müsse Jesus zwingen, seine Macht endlich einzusetzen und sein Reich auszurufen. Dabei hat er Jesu Absichten nicht verstanden. Aber noch viel schlimmer ist, als er seinen Fehler erkannt hat, war er der Ansicht, dass nur noch mehr Zerstörung eine Antwort bietet, und er hat sein eigenes Leben genommen. Heute wollen wir eine Persönlichkeit anschauen, der eine entscheidende Rolle im Tempel und in der Politik in Jerusalem gespielt hat, wessen Namen aber verhältnismäßig wenig in der Bibel vorkommt. Kaiaphas war der hohe Priester in den Jahren 18 bis 36. Normalerweise sollte ein hoher Priester dieses Amt auf Lebzeit ausüben, aber zu dieser Zeit waren die Umstände anders, da die Römer Palästina besetzt haben. Die Römer haben dann darüber verfügt, wer der hohe Priester sein durfte. In der Antike kannten sie eine Trennung zwischen Kirche und Stadt sowieso nicht, und das Amt des hohen Priesters war auch immer sehr politisch. Der jüdische Historiker Josephus gibt Auskunft darüber, dass es in relativ kurzer Abfolge verschiedene hohe Priester gegeben hat. Daher ist es schon auffällig, dass der Kaiaphas sich 18 Jahre lang in diesem Amt gehalten hat. Es gibt verschiedene Hinweise, dass er es geschafft hat, weil er die Linie der Römer weitgehend eingehalten hat. Macht hat sich mit Macht arrangiert, um Macht zu erhalten. Dann kam aber ein Störenfrieden namens Jesus. Jesus war längst nicht der Einzige, mit wem Kaiaphas fertig werden musste. Jesus war aber kein durchschnittlicher Störenfried für Kaiaphas. Dieser Jesus war für seine Wunder bekannt und seine Lehre hat die Massen gefesselt. Er war bisher auch recht vorsichtig gewesen. Er hat sich nie hingestellt und gesagt, ich bin der Messias, wie manch anderes getan hat. Wir sagen meist Christus, aber Christus und Messias bedeuten dasselbe, zu Deutsch der Gesalbte. Und sich als den Messias zu bezeichnen, hatte damals eine tiefe Bedeutung und weitreichende Konsequenzen. Zu behaupten, man sei der Messias, würde bedeuten, dass man eine besondere Beziehung zu Gott hat. Als hoher Priester hätte Kaiaphas eine solche Behauptung sicherlich ohnehin als anmaßend empfunden. Aber unter den Juden waren die Erwartungen an den Messias auch sehr politisch. Zu behaupten, der Messias zu sein, würde bei dem Volk die Erwartung wecken, dass man sie von den Römern befreien wollte. Das war das, was die meisten derzeit von ihrem Messias erwartet hatten. Aber für einen hohen Priester, der es sich so eng mit den Römern bequem gemacht hat, war ein solcher Gedanke äußerst unangenehm. Und dieser Jesus hatte genau zur falschen Zeit für eine ziemliche Unruhe gesorgt. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Das große Fest der Befreiung. Die Römer haben zu diesem Anlass jedes Jahr viel mehr Soldaten nach Jerusalem verlegt, weil unzählige Pilger in die Stadt kamen. Sie wollten keinen Aufruhr riskieren. Und gerade als dieser Höhepunkt des Jahres losging, ist Jesus nach Jerusalem gekommen und ist von seinen Nachfolgern mit großer Begeisterung empfangen, als er in die Stadt gekommen ist. Und als wäre das nicht genug, dann ist er in den Tempel gegangen und hat die Tische der Geldwechsler und Taubenhändler umgeschmissen und geschimpft, dass sie den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht hätten. Das kannst du alles in Matthäus 21 nachlesen. Diese ganzen Ereignisse werden dem Kaiaphas bestimmt schlaflose Nächte bereitet haben. Zum einen hat er an den Geldwechsler und Händler in den Tempelbereich fürstlich verdient, aber als hoher Priester hatte er für Ordnung zu sorgen. Sonst kriegt er Ärger mit den Römern. Um nichts davon zu sagen, dass jemand, der für den Messias gehalten wird, seine Stelle überhaupt in Frage stellt. Dann lesen wir in Matthäus Kapitel 26 in den Versen 3 bis 5. Da versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohepriesters, der Kaiaphas hieß, und beschlossen, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen und ihn zu töten. Sie sagten aber, ja, nicht am Fest, damit kein Aufruhr im Volk entsteht. Vor 14 Tagen haben wir die Rolle von Judas in dem ganzen Geschehen näher betrachtet. Judas hat dann die Tempeldiener zu Jesus geführt, wo er verhaftet werden konnte, ohne ein Aufruhr in dem Volk zu verursachen. Und dann lesen wir weiter in Matthäus Kapitel 26, ab Vers 57. Nach der Verhaftung führte man Jesus zu Hohepriester Kaiaphas, bei dem sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. Petrus folgte Jesus von Weitem bis zum Hof des Hohenpriesters. Er ging in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Die Hohepriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei Männer und behaupteten, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus, willst du nichts zu dem sagen, was diese Leute gegen dich vorbringen? Jesus aber schwieg. Darauf sagte der hohe Priester zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Jesus antwortete, du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, er hat Gott gelästert. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Sie antworteten, er ist es. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und riefen, Messias, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Sie suchten nach Zeugen eines Verbrechens, hatten aber schon damit ziemliche Schwierigkeiten. Daher greift Kaiaphas zu der direkten Methode. Er fragt Jesus, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Jesus' Antwort scheint erstmal ausweichend zu sein. Du sagst es. Aber dann wird Jesus viel direkter. Doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Diese Worte erscheinen uns erstmal recht harmlos. Aber es ist nicht ohne Grund, dass Kaiaphas nach dieser Aussage ausgeflippt ist. Diese Aussage bezieht sich auf 2 verschiedene alttestamentliche Texte. Einmal ist Daniel 7,13 und einmal Psalm 110, Vers 1. Wenn wir hören, dass Jesus auf eine Wolke kommen wird, denken wir an manchen Gemälden der Barockzeit. Aber die Wolke war nicht sein himmlisches Skateboard. Gott war dem Volk Israel auf dem Berg Sinai in einer Wolke erschienen und er hat sie in einer Wolkensäule durch die Wüste geführt. Die Wolke war ein Symbol für göttliche Macht. Aber kommen wir auf Jesu erste Aussage kurz zurück. Du sagst es. Das bedeutet so viel wie, das sind deine Worte. Und somit fordert er Kaiaphas auf, darüber nachzudenken, was er sagt. Was sagt er, wer Jesus ist? Es ist auch interessant zu merken, dass Jesus genau diese Worte, du sagst es, zu Judas gesagt hat. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, dass einer von ihnen ihn verraten würde. Und dann haben die verschiedenen Jünger angefangen zu sagen, Herr, bin ich es? Und Judas muss sich da einreihen. Er fragt dann auch, bin ich es, Rabbi? Und Jesus sagt zu ihm, du sagst es. Später finden wir noch einmal, dass Jesus diese Worte zu Pilatus sagt, als er von Pilatus befragt wurde. Ich glaube, Jesus will uns bis heute auffordern, darüber nachzudenken, was er für uns bedeutet. Was sagen wir, wer er ist? Ist er ein Schönfried, den man ignorieren oder noch lieber völlig loswerden will? Ist er für dich ein göttliches Wesen, der aber bitteschön endlich seinen göttlichen Aufgaben nachkommen soll, seine göttliche Macht einsetzen soll, dass es uns nicht so schwer ist in diesem Leben? Oder ist er der Herr? Ist er der Herr, der das letzte Wort über alles hat? Auf wen wir schauen, auf wen wir hoffen? Ist er es, auf wen wir vertrauen? Wir leben in unruhigen Zeiten. Es ist viel in unserer Zeit, in unserer Welt, was uns beunruhigt. Gerade die Isolierung, die wir alle in dieser Zeit erleben, kann beängstigend sein. Es verunsichert uns. Wir fragen uns vielleicht, warum greift Gott da nicht ein? Durch die Geschichte haben Menschen solche Seuchen häufig als Strafe Gottes verstanden. Nun, ich glaube nicht, dass Gott dieses Virus geschickt hat aufgrund von irgendwelchen bestimmten Sünden. Aber ich glaube schon, dass er will, dass wir gerade in einer Notlage zu ihm schauen, dass wir nach ihm fragen, dass wir wieder erkennen, dass er der Herr ist. Kaiaphas hatte seine Entscheidung getroffen. Jesus musste weg. Es spielte keine Rolle, dass er Wunder verbringen konnte. Es spielte keine Rolle, dass er nie zu einem Aufruhr aufgerufen hat. Er hat sein System gestört. Jesus wird wahrscheinlich auch dein System stören. Das tut er meist. Aber er fordert uns auf, zu überlegen, wer er ist für uns. Was sagst du, wer Jesus ist? Amen.